Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Auf unser Kochbuchthema heute habe ich mich richtig gefreut. Wir haben nämlich zu Hause auch ein ganzes Regal davon in der Küche und ich bin gespannt, was die Literaturkritikerin Insa Wilke an Schätzen kennt, die mir bisher durchgegangen sind und warum sie überhaupt so gerne in alten und neuen Kochbüchern liest. Herzlich willkommen, Frau Wilke.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Kochbücher sind ja ein Riesensegment auf dem Buchmarkt, nicht erst seit es Kochsendungen gibt und wir sprechen ja sonst miteinander eher über Romane und Lyrik zum Beispiel, aber sie lesen eben auch sehr, sehr gerne Kochbücher. Warum? Was bedeutet das für Sie?
Naja, man muss ehrlicherweise sagen, ich gucke sie mir an tatsächlich. Wenn andere Leute abends im Bett Romane lesen, dann sitze ich da und gucke mir Kochbücher an. Und man muss dazu wissen, dass ich selber gar nicht koche, aber ich esse sehr gern. Und Kochbücher sind für mich Bücher, die mir die Fülle des Lebens zeigen, also die Möglichkeiten des guten Lebens eigentlich. Und das liebe ich.
Und haben Sie da auch so ein Lieblingskochbuch, wie man ja auch einen Lieblingsroman manchmal hat?
Ja, ich habe einen ganz heißen Tipp, nämlich Ingeborg Münzing-Ruf, Kursbuch der gesunden Ernährung heißt das Buch. Das ist aus den 90er Jahren, wirkt ein bisschen so, als ob es aus den 70ern ist. Und ich sitze immer, wenn mein Mann kocht, am Küchentisch und lese ihm daraus vor, weil das nämlich alle Gemüsesorten und alle Obstsorten versammelt und dann immer so in kleinen Kapiteln erzählt, wie ist die Herkunft des Blumenkohls und was sind seine Heilkräfte. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Man kommt sich dann so reich vor, man denkt, da ist so ein banaler Blumenkohl und auf einmal merkt man, was man da für einen Schatz in der Küche hat. Das macht großen Spaß.
Also weiß man gleich, was man sich Gutes tut auch. Genau. Jetzt sind ja Kochbücher auch oft so toll, weil die so schöne Bilder haben und man gleich auch Appetit kriegt, während man darin herumblättert. Gibt es denn da auch was, was Sie besonders schätzen?
Ja, da habe ich ein Beispiel aus dem Ars Vivendi Verlag, der sowieso ganz tolle Kochbücher macht, neuerdings auch Literatur oder seit einiger Zeit. Und ein neues Buch bei denen ist von Irina Georgescu, Carpathia, eine Reise durch Rumänien. Und das glänzt tatsächlich durch die Fotografie, sowohl die Lebensmittelfotografie, die ja eine große Kunst ist, als eben auch die Bilder der Landschaft und der Häuser dort. Es gibt unheimlich schöne Architekturen. Und man muss ja sagen, dass nichts schöner ist, als Land und Leute durchs Essen kennenzulernen. Ich werde dafür immer von meiner Familie ein bisschen verspottet, dass ich in einem fremden Land immer als erstes wissen will, was wird da gegessen. Aber ich finde das ganz wichtig. Und bei Irina Georgescu, bei diesem Buch, ist so toll, dass sie einen ganz persönlichen Zugang hat. Also man erfährt etwas über ihre Lebensgeschichte, über ihre Familiengeschichte, über die Traditionen im Land. Und tatsächlich ist es ja so, dass Lebensgeschichten auch immer mit bestimmten Rezepten, mit bestimmten Lieblings- und Kindheitsessen verbunden sind. Und das macht dieses Buch ganz toll für mich.
Und was beschreibt sie da auch so, wie sich das Essen in Rumänien verändert hat? Denn das ist ja auch ein sehr armes Land eigentlich.
Ja, also das ist vielleicht sogar die politische Lesart dieses Buches, dass man einen anderen Eindruck von Rumänien bekommt. Also nicht das postsowjetische graue Land, das durch Korruption geprägt ist, sondern ein prachtvolles Land mit herrlichen Landschaften, mit einer großen, reichen, dörflichen Tradition des Kulinarischen, eine sehr deftige Küche. Und eben auch eine ganz großzügige Küche, eine ganz offene Küche, die slawisch-mediterran, sächsisch-österreichisch geprägt ist. Und dann bekommt man so Rezepte wie zum Beispiel Käsepolenta mit saurer Sahne und weichem Spiegelei. Alles in ganz goldgelben Farben. Das ist ein typisch rumänisches Frühstück. Und auf einmal verändert sich tatsächlich die Beziehung zu diesem Land. Man hat richtig Lust, dahin zu fahren.
Das braucht man ja auch im Moment, dass man so ein bisschen Kopfreisen unternimmt. Das ist ja, klingt eher nach so einem klassischen Kochbuch. Es gibt aber ja auch sehr viele, wenn man in Buchhandlungen guckt, die so schon am Umschlag ganz hip und trendig aussehen. Haben Sie da auch was entdeckt, was Ihnen gefallen hat?
Ja, zwei ganz unterschiedliche Beispiele zum Trend der grünen Küche, also der vegetarischen, auch klimafreundlichen Küche. Ein Beispiel ist aus dem Mikrotextfeld. Ein Frau-Verlag aus Berlin, immer ein bisschen aktivistisch unterwegs. Und das ist nun ein Buch, das glänzt jetzt nicht durch die Lebensmittelfotografie, muss man sagen. Das ist ein Ringbuch herausgegeben von Michaela Maria Müller, Kochen mit Zukunft, Rezepte für ein gutes Klima. Und das hat mir Spaß gemacht, weil Michaela Müller verschiedene Food-Aktivisten zusammenruft, also vom Starkoch über die Kantinenköchin, über eine Winzerin. Und die liefern jeweils ein Rezept und erklären dabei ganz kurz, warum sie denn ihre Art zu kochen verändert haben. Und das geht dann von Geschichten, dass jemanden die Lebensmittelverschwendung geändert hat oder geärgert hat. Oder dass der Opa in den 50er Jahren schon fleischlos gekocht hat, was ja erstaunlich ist, gerade für einen Mann. Und eine Fotografin aus Somaliland erzählt, dass ihre Eltern gestorben sind. Und das hat für sie eine Veränderung im Kochen auch gebracht. Und insofern ist dieses Buch eigentlich über diese Geschichten interessant, für mich weniger über die Rezepte. Ja, und das würde ich darum empfehlen.
Da kriegt man quasi gleich noch so ein bisschen Ernährungsideologie schön aufbereitet. Sie haben aber noch ein Beispiel erwähnt. Was war das denn?
Das ist dann die Luxusausführung dazu, und zwar von Nigel Slater, einer Londoner Celebrity, Kolumnist beim Observer, mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet. Und der hatte schon einen Band, Green Feast, Frühling, Sommer. Jetzt ist der zweite Band erschienen, Herbst, Winter. Das ist ein kleines, kompaktes Buch, fadengeheftet mit zwei Lesebändchen, kurkumafarbener Leineneinband mit Blattgoldanstrich und einem eigenen Kunstkonzept, das da integriert ist. Und das besticht nun, hat zwar auch schöne Bilder, aber besticht weniger durch die Bilder als durch die Poesie der Sprache. Also der erste Satz dieses Buches ist: Im Winter sind Abendessen anders, nämlich habhafter. Und da merkt man schon, wie der mit Worten umgeht. Goldbraune Pilze, die auf einer Wolke aus weicher, gelber Polenta balancieren. Also Nigel Slater hat verstanden, dass Kochen mit Gefühl verbunden ist und Gefühl wiederum mit Poesie. Und er ist ein Genießer, kein Dogmatiker, aber sagt auch ganz klar, wer noch nicht kapiert hat, dass der Trend in Richtung eher weniger Fleisch essen geht, der lebt anscheinend in der Höhlenwelt.
Aber das klingt ja eher nach so einem Kochpoesiebuch fast schon oder Kochroman von Nigel Slater. Sind denn da überhaupt Rezepte drin oder ist das dann auch ähnlich poetisch? Weil ich kann das zum Beispiel nicht leiden, wenn ich erst mal 3 Wochen einkaufen gehen muss, bevor man loslegen kann. Wie kompliziert ist denn das?
Gar nicht so kompliziert. Der setzt nämlich auf Minimalismus. Also das sieht man schon an den Überschriften der Rezepte. Er nennt nämlich nur die Zutaten, also Burrata, Bohnen, Tomaten, zack. Und ein Kapitel heißt auf Toast. Also es ist schon simpel, aber raffiniert und vor allen Dingen macht wirklich Spaß, wie er mit Worten umgeht. Also er weiß einfach, dass an einem Wort wie Thymian oder Pastinake oder Rapunzel eine ganze Assoziationswelt hängt, die einen auch ins Märchenreich führt. Also damit spielt er. Und besonders gut gefällt mir, dass ich meine Suppenkelle, den Schöpflöffel nennt er das, ganz anders anschaue, seit ich Nigel Slater gelesen habe, weil er das als Symbol für den besseren Menschen interpretiert.
Wir haben noch ein Buch auf unserer Agenda stehen. Das ist quasi aber ja tatsächlich, so wie ich es verstanden habe, so eine Art Dokumentarroman über einen Koch, der sich eben in die Praxis gestürzt hat, nicht?
Ja, das ist eigentlich eine Biografie aus einem Lebensabschnitt von Bill Bufford, der inzwischen schon bekannt ist. Das war ein Redakteur des New Yorker. Und in diesem Buch erzählt er, wie er gekündigt hat und auch seine Frau hat in New York ihre Arbeit aufgegeben, um als Praktikant nach Lyon zu gehen und dort in den Sterne-Restaurants zu arbeiten. Und wenn ich gerade gesagt habe, Kochen steht ja immer so ein bisschen für das bessere Leben, für den besseren Menschen, dann ist das, muss man sagen, in der Spitzenküche ja wie auf der Theaterbühne. Vorne auf der Bühne wird das bessere Leben präsentiert. Hinter der Bühne, in den Küchen, geht es ziemlich hart zur Sache. Und davon erzählt Bill Bufford. Er ist also sozusagen ein investigativer Reisejournalist der Kulinarik. Und das geht da zum Teil wirklich sadistisch zu. Und ich muss sagen, er nennt auch ein Restaurant, in dem er gearbeitet hat. Und ehrlich gesagt habe ich da nicht mehr so große Lust hinzugehen, seitdem ich das gelesen habe. Aber es ist ein tolles Buch, weil er eben Familiengeschichte, Entwicklungsgeschichte verbindet mit tatsächlich einem Einblick in die Spitzenküche.
Und sind da auch Rezepte drin in diesem Buch?
Die sind nicht explizit genannt, aber man kann sie sich schon rausfiltern. Und vor allen Dingen lernt man so Grundsätzliches, was wirkliche Starkochs wichtig finden. Also zum Beispiel, wofür man eigentlich wirklich ein Geschirrtuch verwendet und wann Butter sinkt oder eben auch, warum man auf keinen Fall einen Schneebesen verwenden darf, wenn man ein Omelett zubereitet.
Aber was mich jetzt schon noch interessiert, ist, dass Sie das gar nicht packt, wenn Sie so viel Kochbücher lesen, damals selbst den Schöpflöffel in die Hand zu nehmen.
Ja, mich macht das eher hektisch, das Kochen, glaube ich. Und ich liebe es eben auch zuzugucken. Also ich finde es ganz toll, da zu sitzen und jemand anders kocht für mich und ich esse dann am Ende.
Das klingt auch vorbildlich mit dem Vorlesen. Vielen Dank, Insa Wilke. Danke für diese schönen Anregungen.
Gerne.
Und die Buchtitel, über die wir gesprochen haben, die sind für Sie aufgelistet zu finden auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.